Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Unser Gast ist heute die 1923 in Berlin geborene Kinderbuchautorin und Zeichnerin Judith Kerr. Judith Kerr floh mit ihren Eltern 1933 über die Schweiz und Frankreich nach England, wo sie seit über 8 Jahrzehnten lebt.
Frau Kerr, Ihr jüngstes Buch ist gerade in Deutschland erschienen. Und es ist ein Jugendroman, sage ich einmal. Und dieses Buch heißt auf Deutsch Ein Seehund für Herrn Albert. Und Sie haben es ausdrücklich Ihrem Vater gewidmet und sogar auch noch ein Nachwort dazu geschrieben.
Ja, es kommt ja von etwas, was meinem Vater passiert ist oder eine Geschichte über meinen Vater. Er hat einen kleinen Seehund gerettet und er hat ihn auf seinem Balkon versucht, ihn zu füttern, aber das ging nicht sehr gut. Er war zu klein, der Seehund.
Ihr Vater hat einen Seehund aus Frankreich, aus der Normandie, mit nach Hause nach Berlin gebracht, richtig?
Ja, einen ganz kleinen Seehund. Es war ein Fischer und er erschoss Seehunde, weil sie zu viele Fische weggefressen haben. Und da hat mein Vater gesagt, nein, den nehme ich. Man hat ihn in irgendeine Kiste gesetzt, ich glaube mit Seaweed, Seegras.
Seealgen.
Dann ist er mit dem Zug nach Berlin gefahren. Der Seehund war im Gepäckwagen und mein Vater hat ihn immer besucht, damit er nicht zu traurig ist. Und er hat ihn ein bisschen begossen, er muss Wasser gehabt haben und hat versucht, ihn zu füttern. Als sie dann in Berlin ankamen, das war eine ganz lange Reise, und da war es schon ganz spät abends, und da hatte er keine Milch mehr. Und mein Vater und der Seehund haben sich ein Taxi genommen und sind in ein Restaurant gefahren. Und da hat er Milch bestellt für den Seehund. Und ich weiß nicht, was die anderen dazu gesagt haben. Aber das ging also so. Und dann ist er zurückgefahren in seine Wohnung. Und er hat den kleinen Seehund erst ins Bad gesteckt, glaube ich, damit er richtig mal richtig nass wird. Und mein Vater hat einmal eine alte Jacke ganz in diesen Tran und Milch gesteckt. Und da konnte er ein klein bisschen raussaugen, aber es war nicht genug. Und dann ist er immer dünner geworden. Und mein Vater hat versucht, ihn in den Zoo zu geben, aber die wollten ihn nicht aus irgendeinem Grund. Das Aquarium wollte ihn auch nicht. Und zum Schluss musste er ihn eben einschläfern. Dann, wie man das damals machte, das war 1910, hat man ihn ausgestopft. Und ich erinnere mich daran, als ich klein war, da war auf dem Boden von meinem Vaters Zimmer.
Ja, das ist jetzt wichtig, das ist das sogenannte rote Zimmer, nicht wahr?
Ja, das rote Zimmer, das hat meine Mutter für ihn besonders eingerichtet, ja, als ein Arbeitszimmer. Aber mein Vater hat immer im Schlafzimmer gearbeitet, auf einem einfachen Tisch. Und ich weiß noch, da waren überall Zeitungen am Boden. Und ich habe immer auf ihm gesessen und habe ihn gestreichelt. Diese Geschichte kenne ich mein ganzes Leben lang, aber ist mir nie eingefallen, daraus etwas zu machen.
Und jetzt im hohen Alter haben Sie, ich nenne das mal, ein glückliches Märchen daraus gemacht. Denn die Geschichte hat einen glücklichen Ausgang. Und ich verbinde damit eine Frage, Frau Kerr. Es ist auch wieder eine Kindheitserinnerung, nicht wahr?
Ja, also ich wollte immer so ein Buch machen. Wissen Sie, das ist ein Buch für Kinder, die nicht mehr Bilderbücher lesen wollen und vielleicht noch ein bisschen Angst haben vor 250 Seiten. Und da ist auf jeder Seite, beinahe jeder Seite, eine schwarz-weiße Zeichnung, eine Bleistiftzeichnung. Ich liebe das zu machen. Ich wollte immer so ein Buch machen. Aber mir fiel nichts ein dafür. Und dann ist mir das dann eingefallen von meinem Vater. Und ich habe daraus eine ganz andere Geschichte gemacht. Der Mann, der den Seehund rettet.
Ein Junggeselle, der seinen Kiosk verkauft hat.
Ja, und der sich langweilt.
Und das Glück findet in einem Seehund und in einer späten Liebe. Also es ist eine Geschichte über ein gelingendes Leben.
Ja, ja, das ist es auch für den Seehund. Es musste ja glücklich ausgehen.
Frau Kerr, wir sind heute Nachmittag bei Ihnen zu Gast zur Teestunde. Und mit Absicht haben wir diese Stunde gewählt, weil Sie im Moment schon wieder am Arbeiten sind an einem neuen Buch und zeichnen wollen bei Tageslicht. Darum haben wir darauf Rücksicht genommen. Danke. Woran arbeiten Sie? Was zeichnen Sie gerade?
Wissen Sie, das weiß selbst mein Verleger nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ein Geheimnis, bis es fertig ist.
Ich greife das nochmal auf. Tiere sind ganz wichtig. Sie haben einmal gesagt, Katzen sind interessante Leute.
Ja, sie sind sehr klug und es handelt sich bei ihnen über die Macht eigentlich. Sie bringen es zustande, dass man Dinge für sie tut, die einem nie eingefallen wären. Meine Katze, die ich jetzt habe, das ist meine 9. Katze. Und die hat, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, einen Cat Flap.
Katzenklappe.
Eine Katzenklappe. Die hat sie in der Hintertür. Da kann sie rausgehen. Das tut sie aber nicht. Sie geht hin und steht da und starrt mich an. Und dann guckt sie in den Garten durch die Klappe und wartet darauf, dass ich den Schlüssel hole und dass ich dann die Tür öffne. Und dann geht sie durch wie ein Mensch. Und wie hat sie mich dazu gebracht? Also warum mache ich das? Wie ist das gekommen? Ich weiß das nicht. Aber das hat sie gemacht. Und das, so denken die Katzen überhaupt nur. Wie kann ich die Menschen dazu erziehen, dass sie richtig die Dinge machen für mich, die getan werden müssen?
Wie wurde aus Judith Kerr die Künstlerin und die Autorin?
Ich habe immer gezeichnet. Ich habe mein ganzes Leben lang gezeichnet. Autorin, ich bin die Tochter eines Schriftstellers, die Frau eines Schriftstellers und jetzt auch die Mutter von einem Schriftsteller. You pick things up, da lernt man etwas. Ich habe unglaublich viel von meinem Mann gelernt. Er war besonders gut für den, sagt man, Aufbau, Construction. Das ist ja das Wichtigste beim Schreiben.
Judith Kerr, wann arbeiten Sie und wie arbeiten Sie? Erklären Sie es mir. Wo tun Sie es? Wie tun Sie es?
Ich tue es oben in diesem Haus und ich fange morgens an und mache weiter, solange mir etwas einfällt oder solange es mit dem Zeichnen geht oder bis es dunkel wird, wenn ich Farben benutze.
Sie verstehen sich immer ein bisschen mehr als Illustratorin und Künstlerin, denn als Autorin, oder ist das gleichberechtigt?
Viel, viel mehr als Zeichnerin. Das Schreiben ist nur gekommen, also die Bilderbücher, weil ich meine Kinder betreut habe und habe bemerkt, was ihnen gefällt und weil hier auch eine wunderbare Tradition von Bilderbüchern ist in diesem Land. Ich hätte nie solche Bücher geschrieben, wenn wir nicht Flüchtlinge gewesen wären. Ich wollte das für meine Kinder schreiben, wie das damals war, und auch an meine Eltern zu erinnern. Meine Kinder haben sie kaum gekannt, mein Vater überhaupt nicht, meine Mutter, nur als sie ganz klein waren. Ich habe Schreiben gelernt. Das war eigentlich mehr ein Zufall, aber als ich meinen Mann kannte, da habe ich Zeichnen gelehrt in Schulen. Das habe ich mal nur 2 Tage in der Woche gemacht. Da konnte ich gerade davon leben und eben noch malen.
Frau Kerr, der Name Ihres Vaters ist schon gefallen im Laufe unseres Gesprächs. Und auch 2-mal haben Sie das Wort Refugee benutzt. Ich erinnere es hoffentlich richtig, beim Internationalen Literaturfest in Berlin haben Sie, ich glaube, bei einer öffentlichen Veranstaltung einmal einen Satz fallen lassen und haben gesagt, es ist herrlich, Flüchtling zu sein. Warum haben Sie das gesagt?
Wir waren in Paris. Meine Eltern haben uns sehr betreut. Wir haben nicht ganz verstanden, mein Bruder und ich, wie schwer es für sie war.
Ihr Vater war eins der ersten Ausbürgerungsopfer nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933. Denn Josef Goebbels hatte ihn schon lange auf der Liste. Und er hat auch früh die Zeichen der Zeit erkannt und ist mit seiner Frau und seinen Kindern geflohen.
Ja, er ist erst alleine geflohen. Irgendein Fremder hat ihn angerufen. Ein Mensch, der war bei der Polizei. Und er hat gesagt, die wollen ihn den Pass wegnehmen. Nehmen Sie den nächsten Zug, Sie müssen raus, sofort. Und das hat mein Vater auch getan, obgleich er Grippe hatte. Ich denke immer an diesen Menschen, ich weiß nicht, wer das war, mein Vater wusste es auch nicht. Und da ist er sofort aufgestanden und aus dem Bett und hat den ersten Zug nach Prag genommen. Erst ging mein Vater raus, dann sind meine Mutter und mein Bruder und ich auch rausgekommen, noch vor den Wählen, die den Hitler an die Macht gebracht haben. Wir haben dann meinen Vater in Zürich getroffen. Die Wahlen waren am 5. März. Wir sind am 4. in Zürich angekommen. Und frühmorgens am 6. März kamen die Nazis, um die Pässe abzuholen. Es waren zwei Tage, um zwei Tage habe ich das verpasst in meinem Leben. Unglaublich, nicht wahr? Ein Glück. Und wir waren dann erst in der Schweiz. Die wollten aber den Hitler nicht ärgern und haben also nichts von meinem Vater, wollten meinen Vater nicht drucken, obgleich sie das immer getan hatten früher. Und dann sind wir nach Paris gekommen, weil mein Vater perfekt Französisch schrieb und sprach. Ja, ich fand es herrlich in Paris.
Sie überraschen mich schon wieder. Ihnen ist doch ein Stück Kindheit geraubt worden, im Grunde, dass Sie fliehen mussten. Warum ist das herrlich und warum ist das ein Glück?
Weil es so interessant war. Mein Bruder, wir haben uns immer ganz einig darüber, wenn der Hitler nicht gekommen wäre und wir wären in Berlin geblieben, dann wäre das nicht halb so gut gewesen. Für meinen Bruder und mich, für meine Eltern war es was anderes. Aber wir fanden es Großartiges. Und wir kamen dann nach Frankreich, nach Paris, und wir konnten kein Französisch. Aber mit 10 Jahren ist es nicht sehr schwer, eine Sprache zu lernen. Und dann ein Jahr später konnte man Französisch. Und das ist großartig. Ich fand Berlin auch so schön. Wir hatten diese kleine, ziemlich schreckliche Wohnung, aber ich fand es herrlich. Ganz hoch, wenn man nämlich hoch lebte, war es billiger. Und da schauten mein Vater und ich einmal aus dem Fenster. Es war Abend und man sah alle die Lichter von Paris. Und da habe ich anscheinend gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein? Und es fand es auch so.
Frau Kerr, war das ein assimilierter jüdischer Haushalt, wie es viele gab in Berlin? Spielte das eine Rolle bei Ihnen? Ging man in die Synagoge, ja oder nein? Der Vater war ein später Vater, wenn ich es richtig berechnet habe. Und die Mutter war sehr jung. Also er hat in den späten 50ern erst, seinen 50ern, die Kinder bekommen. Spielte das Judentum eine Rolle bei Ihnen oder ist es wie bei vielen Flüchtlingen erst bewusst geworden mit der Machtergreifung, den Rassengesetzen und so weiter?
Ja, erst dann für mich. Mein Vater war als Jude erzogen worden und fand es sehr schön. Aber dann mit 20 oder so hat er sich entschieden, dass er wirklich nicht mehr an Gott glaubte. So hat er uns von der jüdischen Ethik gesprochen. Wir gingen nicht in die Religionsstunde in der Schule. Und ich weiß, wenn mich andere Kinder dann fragten, warum gehst du nicht hin, dann sagte ich, was mir gesagt worden war, ich bin Freidenker. Also mit 5 Jahren, ich bin Freidenker.
Lassen Sie uns einen Moment über Ihren außergewöhnlichen Vater sprechen, der in der Weimarer Republik man kann es so sagen, der wichtigste, der einflussreichste Theaterkritiker war. Er hat Ibsen, Schnitzler, Wedekind, Musil bekannt gemacht. Er ist eine Art Ahnherr der Moderne gewesen, ein Demokrat, ein Pazifist. Und das Verhältnis zu Gerhart Hauptmann, dem späteren Nobelpreisträger, ist ein ganz wichtiges. Lassen Sie uns einen Moment auch darüber sprechen. Hat das in Ihrer Familie seinen Niederschlag gefunden? Wussten Sie als Kind, wer Ihr Vater war, wie einflussreich, wie bekannt, was für ein brillanter Stilist er auch war?
Wir wussten, dass er berühmt war, weil man uns immer darüber gefragt hat. Also Fremde sagten, wie geht es Ihrem Vater, nicht wahr? Was schreibt er jetzt und so weiter? Aber eigentlich sonst, und ich wusste, dass er im Berliner Tageblatt schrieb, dass das seine Zeitung war. Nur, dass er berühmt war und dass Leute ins Haus kamen, mit ihm zu sprechen. Ich erinnere mich daran, als er mit Gerhart Hauptmann Brüderschaft getrunken hat.
Er hat ihm zum 60. Geburtstag 1932 zum 70. gratuliert und dann kommt ein Jahr später der große Bruch. Aber beschreiben Sie es noch ein bisschen. Sie waren befreundet.
Ja, also sie haben Brüderschaft getrunken und das war ein etwas sehr Wichtiges. Und so, dass mein Bruder und ich kamen runter aus dem Kinderzimmer, da hatten sie Champagner und man hat uns auch etwas Champagner gegeben, damit wir uns daran erinnern. Dann hat der Gerhard Hauptmann ist ganz zu Hitler übergegangen. Und ich erinnere mich, dass mein Vater darüber sprach, als wir in Paris waren und er war entsetzt darüber. Und ich erinnere mich, ich wusste nicht genau, was der Gerhard Hauptmann gemacht hatte, aber ich erinnere mich daran, dass ich zu meinem Vater sagte, aber wenn der Gerhard Hauptmann dann sagt, es tut ihm leid, dann vergibst du ihm doch. Und mein Vater sagte, nein, nie.
Ich kann Ihnen auch sagen, warum er das gesagt hat, denn Gerhard Hauptmann hat unter anderem Ende 1933 über ihren Vater gesagt, er war ein schlesischer Ghettospießer. Er war ohne Europabildung, sondern nur ein Ghettojude, aber mit journalistischem Leerlauf.
Das hat er 33 gesagt. Das ist unglaublich. Ich muss sagen, ich bin entsetzt darüber. Ich wusste nicht, dass er das schon 33 gedacht hat.
Das zeigt, dass ein Mann, mit dem er eben noch Blutsbrüderschaft getrunken hat, im nächsten Moment ein Verräter sein kann, in seinen Augen.
Aber ich wusste nicht, dass er solch ein Verräter war. Ich wusste nicht, dass er das über meinen Vater gesagt hatte. Das wusste ich nicht. Ich dachte nur, er hat mitgemacht, nicht wahr? Ich weiß ja, er ist mit dem armen Arm, mit dem Hitler ins Theater gegangen. Das wusste ich. Aber das war später, dachte ich. Ich wusste nicht, dass er so enthusiastisch darüber war. Das ist schrecklich.
Was bedeutete die Flucht für Sie? Ich glaube, Ihr Vater ist so in Armut gefallen, dass er auch Teile seiner Bibliothek verkaufen musste. Und was für einen Schriftsteller ganz besonders schmerzlich ist, nicht wahr?
Es war noch schlimmer. Man hat ihm ja von dem Moment, dass Hitler an die Macht kam, bekam er kein Geld mehr. Und wir waren nicht reich. Er war Co-Editor von dem Berliner Tageblatt und seine Bücher verkauften sich. Und er hatte einen Kontrakt, dass er, ich weiß nicht wie viele, wie oft eben, wahrscheinlich einmal in der Woche für das Berliner Tageblatt eine Kritik schreibt. Und das wurde alles bezahlt. Und dann plötzlich war überhaupt kein Geld mehr da. Das war sofort, nachdem wir aus Deutschland weggekommen waren.
Judith Kerr, Sie sind einem deutschen Publikum, einem deutschen Lesepublikum, insbesondere durch Ihr 1971 erschienenes Buch Als Hitler das rosa Kaninchenstahl bekannt geworden. Eine sehr persönliche Familiengeschichte aus der NS-Zeit. Kein geschichtswissenschaftliches Buch, sondern eine Familiengeschichte. Die Figur heißt Anna in dem Buch, aber sie trägt unmissverständlich ihre Züge. Und auch da, wir haben unser Gespräch begonnen mit Tieren, die verschwinden, abhanden kommen, nicht mehr leben, die vermisst werden und dann wieder durch Sie und durch die Literatur zu Leben erweckt werden. Was hat das rosa Kaninchen, was hat es damit auf sich?
Das Kaninchen, das hatte ich. Das hatte ich, seitdem ich ganz klein war. Und ich war in meinem Bett. Ich liebte es, wie Kinder das tun. Wir konnten nur ein Wolltier mitnehmen. Ich durfte nur eins mitnehmen. Das war Ende Februar, Anfang März. Also, und ich hatte zu Weihnachten diesen Hund bekommen, einen Pelzhund. Und der war ganz neu. Und da habe ich den Hund mitgenommen. Und das war ein Riesenfehler. Das war ganz falsch, denn er war eigentlich ein bisschen langweilig, dieser Hund. Und das Kaninchen war doch eben, ich habe an dem gehängt, nicht? Den Titel hat mein Mann erfunden. Ich hatte ihm von dem Kaninchen erzählt und er sagte also, das muss in dem Buch stehen und das muss der Titel sein. Und er hat ganz recht, mein Mann war sehr gut.
Frau Kern, wir sitzen im Wohnzimmer in der Bibliothek Ihres Londoner Hauses, in dem Sie seit über 50 Jahren leben, und sprechen in einem wunderschönen, akzentfreien, allerbestem Deutsch. Haben Sie jemals daran gedacht, nach Deutschland zurückzugehen, oder erfüllt es Ihr Herz mit Gram und Hass, wenn Sie das Wort Deutschland hören, oder lesen Sie manchmal noch Gedichte von Heine, Rilke oder Goethe? Wie ist das? Wie denken Sie darüber?
Ich bin Engländerin. Ich bemühe mich, Deutsch zu sprechen. Ich lese nicht Deutsch. Ich kann ein bisschen lesen. Ich habe Teile von der Biografie gelesen. Nur ganz wenig eigentlich. Ich habe diesem Land, England, unendlich viel zu bedanken. Die Menschen waren unglaublich gut zu uns. Ich wohne jetzt 81 Jahre in diesem Land. Das gehöre hierhin. Mein Vater schrieb etwas, was ich großartig fand, noch ein Jahr oder so vor seinem Tod.
1948 in Hamburg.
Ja, also das war vielleicht 48 schon oder 47. Da wusste er genau, wie alle es wussten, was damals in Deutschland gewesen war. Die Gaschambers, alles. Und er schrieb dann ungefähr, jetzt sollt ihr der Welt zeigen, was für großartige Menschen sie sind. Ungefähr hat es viel ganz anders gesagt. Aber das ist auch so gekommen. Deutschland ist ja wieder ein wunderbares Land geworden. Eine Zeit lang, erst als ich zuerst nach Deutschland kam, nach dem Krieg, war es mir immer etwas unheimlich. Denn da waren doch diese Menschen waren überall und man fragte sich immer, was hat der damals gemacht? Wie ist das gewesen? Aber jetzt, ich bin jetzt 93, ich war 21, glaube ich, als der Krieg vorbei war. Also es kann nicht mehr sehr viele Nazi am Leben geben, die damals. Und ich finde ja, ich bin manchmal in Deutschland gewesen, habe mit jungen Leuten gesprochen. Ich muss ihnen immer sagen, ihr könnt euch doch nicht schuldig fühlen für etwas, das passiert ist, als selbst eure Eltern noch nicht geboren waren.
Ihr Herz ist nicht hasserfüllt, wenn Sie von Deutschland sprechen.
Nein, durchaus nicht.
In einer Schlusskurve muss ich Sie natürlich fragen, wir leben in einem sich verändernden Europa. Es ist eine Friedensgeschichte ungekannten Ausmaßes, aber im Moment sind starke Erosionen zu spüren durch die Flüchtlingskrise und Katastrophe. Großbritannien hat sich entschieden, aus der EU auszutreten. Ich weiß, dass Sie gegen den Ausstieg, gegen den Brexit gestimmt haben. Was ist das für ein Gefühl gegenwärtig für Sie, auch auf dem Boden dessen, was wir gerade besprochen haben, einer Flüchtlingsgeschichte, einer Exilgeschichte, davon zu hören, dass man sich von Europa wieder abwendet. Was bewegt das in Ihrem Herzen?
Es ist die Geschichte, nicht wahr? Es passiert immer wieder etwas. Man denkt, jetzt ist alles in Ordnung und dann plötzlich kommt etwas. Es ist ein ganzer Kontinent. Was soll man da machen?
Sie sind eine Gegnerin des Brexit, richtig?
Ja, ich bin Europäerin. Ich kenne keine Menschen, die nicht gegen Brexit sind. In London, in ganz London ist doch natürlich vollkommen dagegen.
Das Vereinigte Königreich von London und Schottland könnte es ja vielleicht demnächst geben.
Ja, und Gibraltar auch können wir noch dazu stecken. Die haben auch dafür gewählt. Ich weiß nicht, was da werden soll. Ich weiß es wirklich nicht. Das weiß kein Mensch. Ich denke nur, in meinen 80 Jahren in diesem Land, 81 Jahren, sind die Menschen meistens ganz vernünftig gewesen. Also ich hoffe, die machen es irgendwie, dass es vernünftig endet.
Eine letzte Frage. Ihr neues Buch wird ein Bilderbuch oder ein Roman?
Ein Bilderbuch.
Für Kinder.
Für Kinder.
Danke, Judith Kerr.
Bitte.
Das war das Gespräch auf NDR Kultur. Unser Gast war die 1923 in Berlin geborene Kinderbuchautorin und Illustratorin Judith Kerr. Am Mikrofon war Michael Köhler. Guten Abend.